zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam.
Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt.
Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt.
Es geht dabei um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht?
Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen.
Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam?
Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz.
Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
So fein musst du es gar nicht schneiden. Mach es noch ein bisschen größer.
Echt? Okay. Ja, aber die werden halt am Ende immer so ein bisschen klein. Egal.
Und nicht so viel vorher schnuckeln, ey.
Gehört doch dazu.
Okay, du machst die Paprika, ich mache nachher die Zucchini.
Du hast so die Schale da abge...
Genau. Und die nicht alles vorher wegfuttern. So, jetzt sind wir fertig mit Essen und ich fand, es hat eigentlich recht gut geschmeckt, unser Gemüse-Reis-Curry, den wir da zusammen gebrutzelt haben.
Ja, der Hunger treibt's rein.
Ja, genau, das haben wir wieder gern, du, diese frechen Bemerkungen. Wir nutzen den Lockdown Light fürs Kochen. Das ist unser Thema heute und zwar nicht nur fürs Kochen, sondern eigentlich geht es eher ums Essen. Das kommt uns beiden, glaube ich.
Es geht bei uns immer ums Essen, Mama.
Und zwar haben wir festgestellt, dass sich das Essen in unserer Familie in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, doch durchaus geändert hat. Und zwar das, was wir kochen, auch das, was wir nicht kochen, auch beim Brotzeiten. Aber jetzt geht es mal primär um die Zubereitung von Speisen, ohne dass wir jetzt hier großartige Kochrezepte loswerden wollen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Das, was wir so lautmalerisch eben gekocht haben, das würden wir euch in den Shownotes noch zur Verfügung stellen. Dieses Rezept ist wahnsinnig kompliziert.
Und es war wirklich lecker. Also ich wollte jetzt hier keine falschen Eindrücke erwecken. Ich wollte nur ein bisschen provozieren.
Ja, das passt ja wieder zu unserem Generationen-Podcast. Genauso soll es sein. Also es geht um fleischloses Essen. Um vegetarische Kost. Und die Motivation dafür ist ja relativ unterschiedlich bei verschiedenen Leuten. Es gibt jede Menge ganz, ganz verschiedener Beweggründe, warum man auf Fleisch in seinem täglichen Leben und bei seinem Essen verzichten sollte oder möchte.
Oder muss.
Auch das. Gehen wir mal jetzt so von unserem persönlichen Umfeld hier aus. Da geht es, denke ich, primär um ethische und ökologische Gründe beim Fleischverzicht. Nina, wie ist denn das bei dir? Warum hast du aufgehört, Fleisch zu essen?
Also ich finde, so diese Essensverhalten, Vegetarismus oder auch Veganismus, es gibt ja so viele verschiedene Richtungen. Der eine verzichtet auf das, dann aber dafür auf das nicht. Und der andere hat wieder eine andere Haltung, überschneidet sich aber mit dem ersten in bestimmten Ansichten. Und so viele Varianten, wie es da gibt, so viele unterschiedliche Gründe gibt es auch. Also ich finde, man kann das so langsam schon fast mit so Kirchenaufteilungen irgendwie so ein bisschen vergleichen.
Hä? Kirchenaufteilung?
Naja, wenn du eine große Religion hast und die spaltet sich dann in ganz viele verschiedene Glaubensrichtungen und Konfessionen. Wobei ich jetzt ein bisschen vorsichtig wäre mit Vergleich Kirche und Essen. Wobei, also manchmal hast du da schon so leicht missionarische Anklänge von Leuten, die dich irgendwie davon überzeugen möchten, dass ihre Art und Weise, Essen zu konsumieren, die absolut richtig ist. Aber egal.
Okay, und die Erlösung erfolgt dann durch das perfekte Mal.
Genau, aber jetzt, also meine Gründe, also ich bemühe mich größtenteils, mich vegetarisch zu ernähren. Ich hatte zwischendurch, also als ich in Kanada war, habe ich das Ganze noch ein bisschen höher geschraubt und habe dann auch versucht, das Ganze noch auf vegan zu steigern, wenn man es denn jetzt steigern nennen möchte, was mehr oder weniger gut geklappt hat, aber also es war ganz interessant, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Genau, und die Gründe dafür sind bei mir vor allem Umweltgründe. Ich weiß, dass es dann noch alle möglichen anderen Gründe gibt, also viele argumentieren dann auch mit, dass es darum geht, keine Tiere zu töten und eben gegen Massentierhaltung und so.
Da können wir gleich nochmal über die verschiedenen anderen Motivationen sprechen. Aber ich finde jetzt einfach interessant, mal von dir zu erfahren, ganz persönlich, was war für dich der ausschlaggebende Grund?
Also für mich war es tatsächlich der Gedanke an die Umwelt. Und zwar in dem Sinne, dass man sich zum Beispiel überlegt, wie viel Wasser verbraucht ein fleischliches Produkt und wie viel verbraucht im Gegensatz dazu ein pflanzliches Produkt.
Zum Beispiel, also da war ich echt geplättet. Mit dem Wasserverbrauch, dass man, oder das Wasser, was man braucht, um 1 Kilo Fleisch zu erzeugen, klingt jetzt schon auch fies, zu erzeugen, aber so ist die Sprache, da könnte man ein ganzes Jahr lang täglich duschen.
Boah.
Also bestärk dich nochmal.
Ist ein schöner Vergleich, ja. Naja, also aber jedenfalls diese Art und Weise darüber nachzudenken, ich meine, da gibt es jetzt noch andere Komponenten, aber bis ich die jetzt alle aufgezählt habe, wir wollen ja noch zu anderen Punkten kommen. Diese Art und Weise macht es in vielerlei Hinsicht nicht gerade einfach, weil es nämlich dann bestimmte ja, Gelegenheiten gibt, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ich nehme einfach die vegetarische, die vegane Variante und damit bin ich auf der richtigen Seite, sondern du musst halt häufig genau hinschauen und dann hast du so Sachen wie Avocados zum Beispiel brauchen auch eine Menge Wasser. Dann ist es eventuell nicht, obwohl es sozusagen per Pflanze die einfache und richtige Wahl erscheint, ist es vielleicht trotzdem nicht unbedingt die umweltfreundlichste Variante. Oder ich meine, ihr kennt bestimmt sämtliche Vergleiche, die so gezogen werden, wenn es zum Beispiel darum geht, Traveled Food, also Essen, das sozusagen herangebracht wird
Gekaut wird.
aus aller möglichen fernen Länder, wo du dann halt sozusagen die Umweltbelastung durch den Transport mit einrechnen musst. Und dann musst du auch wieder auf so Sachen gehen wie, welche Früchte und welches Gemüse ist gerade saisonal überhaupt möglich, regional zu beziehen. Und sowas alles. Also es gibt auch gruselige Geschichten aus Spanien, wo die Äcker irgendwie verplastiken sozusagen und alles. Also ja, das ist meine größte Motivation, mich vegetarisch zu ernähren. Anscheinend habe ich das einigermaßen erfolgreich gemacht, denn du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger eigentlich dabei, der Ansicht auch zu folgen und so wie ich halt eigentlich vor allem
Also für
vegetarisch
mich
zu
sind
essen.
es auch primär tatsächlich ökologische Gründe. Also ich finde dann noch mal ein Beispiel habe ich noch gefunden, das fand ich echt faszinierend. Das Methangas, was bei Verdauung der Tiere, des Viehs entsteht, das trägt zur Klimaerwärmung bei. Und ein Rind
Surprise.
stößt in einem Jahr genauso viel Treibhausgase aus wie ein PKW in einem Jahr, wenn man mal von einer Laufleistung von 18.000 Kilometern ausgeht. Also ehrlich wahr,
Der
durch die weltweite Rinderzucht entstehen mehr klimaschädigende Gase als durch alle Autos zusammen.
krass. Sind das jetzt nur fürs Fleisch gezüchtete Rinder? Weil man muss ja auch bedenken, sowas wie Käse und Milch, was jetzt zum Beispiel unter vegetarische Ernährung fallen würde, nicht unter vegane, aber unter vegetarische, die sind natürlich nun auch irgendwie an Rinder- bzw. Kuhhaltung gekoppelt. Also.
Ganz genau. Also es geht tatsächlich um die weltweite Rinderzucht. Da fallen natürlich auch
Milchkühe und sowas
Milchkühe
drunter.
und so weiter
Okay.
drunter. Aber es ist natürlich schon durchaus ein beeindruckender Vergleich,
Oh
der
ja.
da entsteht, der für mich auch so ein bisschen ausschlaggebend war. Aber bei mir kommt vielleicht noch was hinzu. Stichwort Generation. Mir schmeckt es nicht mehr so.
Das
Also ich mag
Fleisch?
schon ganz gerne mal ein schönes Steak, aber also ich brauche jetzt nicht auf Teufel komm raus, zu jedem Gericht irgendwie ein großes Stück Fleisch. Ich esse da lieber Milchprodukte oder Gemüse oder irgendwelche Sättigungsbeilagen. Also das hat sich tatsächlich von meinem Geschmack her auch ein bisschen geändert. Und der große Vorteil ist der gesundheitliche Aspekt. Leute, die sich so ernähren, dass sie kein Fleisch oder auch weniger Fleisch essen, haben einen niedrigeren Blutdruck, leiden seltener unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder unter Übergewicht. Und also wirklich beeindruckend fand ich auch, da gibt es auch eine entsprechende Studie, die haben wir dann auch noch in den Shownotes verlinkt, dass auch Krebserkrankungen bei Vegetariern einfach seltener vorkommen.
Okay, jetzt
Die
darf man.
Frage ist natürlich, ob Henne und Ei, ja,
Was war zuerst da? Ja.
was war zuerst
Also
da?
ich denke, man muss bei diesen Studien schon so ein bisschen aufpassen, dass man auch im Kopf behält, dass eben die Leute, die sich vegan, vegetarisch oder besser gesagt eins von beiden, sich so ernähren, dass sie von vornherein schon häufig eher die Zielgruppe sind, die sich halt auch generell gesünder ernährt, die mehr Sport treibt, die nicht raucht oder zumindest sehr selten, ne? Die auch häufig mehr die Bildung hat, sich auf, also mit Ernährung besser auszukennen. Denn man muss schon auch dazu sagen, gerade wenn du dich vegan ernährst, du musst schon im Kopf behalten, was für Nährstoffe du brauchst und welche du jetzt eventuell nicht bekommst, dadurch, dass du kein Fleisch oder jetzt in dem Fall dann halt Milchprodukte oder Eiweiße oder ähnliches
Also da
isst.
finde ich, sollte man nachher tatsächlich noch mal en Detail drüber sprechen. Aber ich möchte jetzt nicht unterschlagen, dass es bei dieser Motivation, Vegetarier, Vegetarierin zu werden, auch noch einen weiteren Aspekt gibt, nämlich den ethischen oder religiösen Aspekt. Mhm. Also zum Beispiel, dass man gegen Massentierhaltung ist oder diese schrecklichen Bilder der Tiertransporte oder der Käfighaltung einfach nicht mehr mittragen will, die ganzen Skandale in den Schlachtbetrieben. Und es gibt auch etliche Religionen oder Glaubensrichtungen, sag ich mal, wie im Hinduismus,
auch im Buddhismus,
kein Fleisch zu essen. Viele Buddhisten versuchen, kein Fleisch zu essen.
Und ich meine auch gerade in großen Weltreligionen wie im Islam und im Judaismus ist es ja auch so, dass du, da geht es jetzt weniger darum, nicht Fleisch zu essen, aber bestimmtes Fleisch nicht zu essen oder nur eine auf bestimmte Art und Weise
zubereitetes Fleisch dann nicht zu essen. Sehr beeindruckend fand ich den Jainismus.
Was ist das denn?
Das ist eine Religion, die in Indien gelebt wird. Die haben nicht so viele Anhänger, rund 4 Millionen Anhänger.
Ist das eine Form vom Hinduismus oder noch was ganz
anderes? Nee, hat sich aber ähnlich parallel entwickelt. Mhm. Ist schon eine uralte Religion.
Spannend.
Und Mönche und Nonnen dieser Religion, die gehen barfuß, sie haben keine Schuhe an, damit sie nicht aus Versehen ein Tier zertreten. Oder die haben so kleine Besen, wo sie vor sich den Weg sauber wedeln, damit sie eben kein Tier zertreten.
Oder das ist, glaube ich, sinnvoller, weil ich zertrete auch barfuß mal.
Oder sie haben sogar, halten sich Tücher vor den Mund, damit sie nicht aus Versehen beim Trinken ein Tier verschlucken.
Also oder beim Atmen ist mir auch
klingt,
schon passiert.
Das klingt für uns ja wirklich abstrus. Aber da sieht man eben so eine ganz extreme Reinform von, ich möchte kein anderes tierisches Lebewesen töten.
Wobei es dann interessanterweise doch um Tiere geht, also alles, was sozusagen Augen hat in dem Sinne.
Ja.
Ja, ich glaube, so könnte man es formulieren.
Ja.
Denn ich meine, es gibt ja auch noch andere Varianten des Veganismus, die sozusagen, ja, ich möchte nicht sagen noch krasser, weil das schon immer so diesen impliziten Vorwurf hat von wegen, ja, ihr seid so radikale Essensverweigerer, ja, whatever. Aber genau. Aber es gibt natürlich auch so Ernährungsrichtungen wie zum Beispiel, die heißt noch Fructaria, oder? Genau. Die halt tatsächlich nur heruntergefallene pflanzliche Erzeugnisse sozusagen essen. Also Sachen, die halt sozusagen auch nicht den Tod der Pflanze bedeuten würden.
Zum
also
Beispiel,
wie man da alle Nährstoffe zusammenkriegt, wundere ich mich
zum
auch.
Zum Beispiel, okay. Also dürfen Fructaria keine Karotte essen, weil diese Karotte dann
ist
stirbt.
Ja die gesamte Pflanze, genau.
Also dürfen
aber
zum Beispiel,
ein Apfel wäre okay. Aber eigentlich ja auch nur, wenn du die Kerne sozusagen wieder in der Natur verteilst.
Ja, vielleicht wollen wir uns da jetzt nicht weiter vertiefen, aber vielleicht könnten wir mal so einen Überblick geben der verschiedenen Arten von Vegetarismus.
Ja, du hast dich da schlau gemacht. Leg mal los.
Also es gibt die Lacto-Ovo-Vegetarier. Die verzichten auf Fleisch und Fisch, die essen aber Milchprodukte und Eier.
Das klingt irgendwie schön.
Lacto-Ovo.
Ich bin ein Lacto-Ovo. Das finde ich toll.
Die Ovo-Vegetarier demzufolge verzichten auf Fleisch, Fisch, Milch, essen aber Eier. Ovo. Bei den Lacto-Vegetariern könnt ihr euch denken, was Sache ist. Die essen halt Milchprodukte. Die Pesco-Vegetarier verzichten auf Fleisch, essen aber Fisch.
Das würde auch wieder auf mich zutreffen.
Und Veganer verzichten auf sämtliche Lebensmittel, die von Tieren stammen und eben versuchen auch in ihrem täglichen Leben zum Beispiel keine Ledertasche mit sich zu tragen oder keinen Ledergürtel anzuziehen oder Schuhe aus Leder eben zu vermeiden.
Wobei man da zum Beispiel auch wieder sagen muss, also ich habe ja nun doch wirklich einige Leute in meinem Umfeld, die vegan leben, was ich sehr bewundernswert finde. Wie gesagt, ich hatte da auch teilweise selber schon eigene Ambitionen, aber habe es noch nicht so krass durchgezogen. Aber ich finde es immer interessant, wenn man dann auch so Diskussionen kommt, wie, was ist denn mit Secondhand-Kleidung? Dürfte ich da dann echte Lederstiefel zum Beispiel haben? Und die meisten sagen da, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber die meisten sagen dann doch, ja, es ist okay, weil es ist ja quasi schon da.
Mhm.
Ich meine, theoretisch kannst du das auch bei einer neuen Sache sagen, weil sie schon gefertigt worden ist, aber es ist was anderes, wenn du es sozusagen als erster Konsument kaufst, weil damit unterstützt du ja dann sozusagen den Prozess des Produzierens. Und wenn du Secondhand kaufst, dann ist es sozusagen nur eine Wiederverwertung.
Sind das vielleicht die Leute, für die ökologische Gründe ausschlaggebend sind, weil das so einen Nachhaltigkeitsaspekt spiegelt?
Genau. Weil da halt sämtliche Arten des Konsums, also jetzt nicht nur was Essen angeht, sondern was halt auch was Kleidung angeht, die dann zum Beispiel auch eher darauf setzen, zu reparieren, statt halt sich gleich was Neues zu kaufen. So diese Variante.
Ja, also ich glaube, da zu den aufgezählten Spielarten, da kann ich mich nirgends so richtig subsumieren. Ich glaube, ich bin eher so ein Wochenendvegetarier oder wie nennt man die jetzt? Flexitarier.
Ja, das hab ich auch häufig für mich verwendet als Bezeichnung, weil ein Teil, den ich jetzt bei meiner Begründung vorhin ausgelassen habe, ist, dass meine Philosophie, was Essen und vegetarisches Essen und Fleischverzicht angeht, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen werde und die Leute haben ein Gericht gekocht oder vorbereitet, das Fleisch beinhaltet, würde ich es trotzdem essen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Fleisch mir nicht schmeckt. Mir geht es ähnlich wie dir. Also ich habe da jetzt nicht mehr so den großen Zugang zu, aber es gibt schon noch einige Fleischgerichte, die ich durchaus lecker finde. Also so ist es ja nicht. Und ich finde, man muss auch so ein bisschen die soziale Komponente mit im Blick behalten, wenn jemand sich Mühe gibt und mich einlädt. Und gerade wenn es dann irgendwie kulturenübergreifend ist, wo das dann irgendwie ein besonderes Zeichen oder so ist, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, das auszuschlagen. Also das fände ich unhöflich.
Da spricht die Ethnologin.
Ja. Nicht unbedingt, habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass sie das so handhaben. Aber, oder zum Beispiel auch, und über die Sache kann man sich vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr streiten, was Erfahrungen angeht. Also als ich mit Freunden in Ostafrika unterwegs war, also so die Runde Tansania, Uganda, Kenia, da habe ich schon viele lokale Gerichte dann probiert, die dann halt sozusagen die Leute dort alltäglich essen, so ein typisches Gericht aus der Region eben. Und da war eben sehr, sehr häufig Fleisch dabei. Aber auch da muss man dann wieder sagen, häufig waren das halt, weißt du, lokale Köche, lokale Restaurants, die beziehen sozusagen ihr Zeug von lokalen Ressourcen. Das heißt,
also ihr Zeug, da ist du dann auch ihre wieder Tiere.
Ja, ich meine jetzt alle Zutaten. Das heißt, dann ist da schon so ein gewisser Kreislauf, den man jetzt nicht irgendwie krampfhaft manipulieren muss, weil man selber die einzig wahre und richtige Idee vom richtigen Ernähren hat. Also,
weißt du, was ein Pythagoräer ist?
Nee, was?
Du als Altgriechin?
Satz des Pythagoras?
Ja, fast so ähnlich. Früher hießen Vegetarier Pythagoräer.
Warum?
Und zwar weil, jetzt kommt der kleine historische Einschub, den hatten wir schon so lange nicht mehr, der Philosoph Pythagoras.
Ah doch, Pythagoras.
Ja, schon, der mit dem Satz, der hat noch andere Sätze gesagt. Und zwar wollte der keine religiösen Tieropfer. Also er hat sich versucht dagegen auszusprechen und auch selber kein Fleisch zu essen, weil er davon ausging, dass der Fleischkonsum Menschen zu Kriegsmaschinen macht. Er macht sie aggressiv und kriegslüstern und mordlustig. Und also es galt so in seinem Kreis die Enthaltsamkeit von Beseeltem. Da haben wir jetzt auch nochmal die Diskussion Seele ja oder nein. Descartes sieht das ja dann ganz anders. Aber zum Beispiel, was ich nicht wusste, auch Ovid, Plutarch und Seneca haben auf Fleisch verzichtet. Also das ist keine neuzeitliche Erfindung, dieses fleischlose Essen.
Ja, natürlich nicht. Wir haben ja gerade die Beispiele mit den Religionen gebracht, die eben sehr oft wirklich lange, lange zurückgehen. Ja.
Und wenn man ins Mythologische geht, also in der Odyssee, ist das auch schon erwähnt. Und zwar erinnerst du dich vielleicht an die Lotophagen.
Ja.
Das sind die Lotusfresser, die nichts außer Lotusblüten essen. Und sie galten als ein super friedfertiges Volk.
Ist interessant, dass das immer zusammengeht irgendwie, gell? Mhm. So.
Und auch in Ägypten, da sind Mumien untersucht worden. Und selbst die Pharaonen und wirklich reiche Beamte, die haben wohl relativ wenig Fleisch gegessen, obwohl es dort durchaus Tiere gab, die man
und
hätte verzehren
können.
Da
sieht man jetzt vielleicht auch wieder diesen Aspekt, du musst es dir halt auch irgendwo leisten können. Also jetzt vielleicht nicht nur unbedingt, was vegetarische Ernährung angeht, sondern vielleicht auch bewusste Ernährung im Sinne von teures Fleisch, wo du weißt, wo es herkommt und wie es den Tieren ging. Ja, wenn du nur ein bestimmtes Budget hast, dann ist das halt nicht so einfach.
Das ist ein ganz konkreter wirtschaftlicher Aspekt, der jetzt bei der Motivation bei uns nicht aufgetaucht ist, weil ich denke, dass er in unseren Breiten jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber für ganz viele Menschen weltweit der ausschlaggebende Grund ist.
Natürlich, also weltweit sowieso. Aber ich denke, dass es auch in Deutschland, also gerade wenn du zum Beispiel vielleicht nicht die Bildung hattest oder auch trotzdem, also einfach angenommen, du hast wirklich ein sehr begrenztes Budget und du musst eine große Familie durchbringen und hast du vielleicht ein paar Kinder, die sich immer austoben und die irgendwie dann ordentlich Kraft brauchen, da kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, ich hau ein billiges, aber ordentlich großes Fleischstück in die Pfanne, in den Ofen, wie auch immer, keine Ahnung.
Ganz genau. Also Stichwort Wann hat sich das in Deutschland zum Beispiel entwickelt? Das war eher eine bildungsbürgerliche bzw. christlich motivierte Geschichte. Die Briten waren da eigentlich die Vorreiter.
Ja,
Ich
die haben
glaube,
ja nicht so viel auf ihrer Insel.
Anfang des 19. Jahrhunderts, ich meine 1802, ist der erste Vegetarierverein in London gegründet worden. Und
So früh
dann
schon.
1847 gab es die Vegetarian Society in Manchester.
Das klingt wie ein Fußballclub.
1867 in Nordhausen im Harz gab es die Vegetarische Vereinigung, und zwar ist sie gegründet worden von einem freireligiösen Pfarrer. Und Aufwind hat das Ganze dann bekommen durch diese Reformbewegung zur Jahrhundertwende hin, zum 20. Jahrhundert, also dieser ganzen durchgeknallten Typen, sag ich mal, die sich am Monte Verita bei Ascona versammelt haben und der Freikörperkultur gefrönt haben und Tierversuchsgegner waren und Reformkleidung getragen haben und dem Korsett abgeschworen haben, die waren fast alle auch Vegetarier.
Also man sieht doch recht deutlich, jetzt auch gerade in diesen ganzen historischen Beispielen, dass es sehr häufig eine doch sehr holistische Geschichte ist. Also wer sich damit auseinandersetzt, sich es vegetarisch ernähren zu mögen, der hat meistens auch noch andere Aspekte des alltäglichen Lebens im Kopf, die er bewusster leben möchte oder ändern möchte oder eben an diese vegetarischen Vorstellungen anpassen möchte. Das ist ja.
Rat doch mal, wann die meisten Menschen in Deutschland Vegetarier waren bislang.
Nicht jetzt.
Nee?
Warum? Aber hätte ich jetzt eigentlich getippt, weil also ich meine, es werden ja
Hätte ich
doch
auch
von Jahr
gedacht.
zu Jahr mehr Vegetarier und Veganer.
Es war aber wohl so, nach dem BSE-Skandal war
Ach.
der Höhepunkt für fleischlose Ernährung in Deutschland. 15% der Bevölkerung haben sich damals fleischlos ernährt,
Wahnsinn.
weil die echt Schiss hatten, Stichwort Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wirklich an, ja, an dieser Krankheit zu erkranken.
Aber das ist natürlich jetzt gemein, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Voraussetzung. Also Angst ist vielleicht kein so schöner Motivator wie ich möchte die Umwelt schützen.
Ja, ganz genau. Das hat sich ja anscheinend auch wieder in eine andere Richtung entwickelt. Also als dann BSE langsam wieder in der Versenkung verschwand und als nicht mehr so großes Risiko und so große Gefahr dastand, haben wohl wieder viele angefangen, Fleisch zu essen einfach.
Vielleicht sollte man mal verbreiten, dass man weniger anfällig für Corona ist, wenn man weniger Fleisch isst.
Nein, nein, nein. Jetzt hier
Keine
keine
Verschwörungstheorien in die
Verschwörungstheorien
Welt setzen.
und
Ja, ja, ja.
irgendwie so ein Schmarrn. Das wollen wir
Genau.
jetzt ja gar nicht. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die etymologische Bedeutung
Ah
deutlich
ja,
machen.
hau rein.
Also, alte Lateinerin, was meinst du, woher das kommt?
Das Wort Vegetarier, ich habe so lange kein Latein mehr gehabt.
Mach mal Küchenlateinmäßig.
Vegetieren, also so Lebens.
Vegetare, ganz genau.
Also vor sich hin leben, ohne Leben zu essen.
Vegetare im
Weißt
Sinne von beleben, gesund erhalten, leben, grünen.
Es ist so, als würde ich die Richtung Essen nennen. Das ist toll.
Aber die Briten haben sich, die haben ja nun sehr starke Wurzeln, auch im Lateinischen, das englische Vegetable, und dann hinten dran gehängt Vegetarian, also dann eine Überzeugung haben, also eine Gemüseüberzeugung haben quasi. Daher kommt Vegetarian.
Vegetabilarian.
Vegetarianismus hieß es auch anfangs in Deutschland. Das ist dann tatsächlich verkürzt
Ja,
worden.
wie so vieles.
Rat mal, wie viel Prozent der Deutschen aktuell sich fleischlos ernähren?
Also jedenfalls nicht 15.
Nee, genau.
Weiß nicht, keine Ahnung, so 13 vielleicht.
Angeblich sind es aktuell 10%,
Oh, da ist aber noch viel Platz nach oben.
ja,
Eieiei.
sagt der Vegetarierbund Proweg. Weißt du, was Quorn ist?
Quorn. Das klingt wie quer zu Jupü nach so einer verrückten Namensgebung aus den 13 Lebenskippen, glaube ich. Nee, was ist Quorn?
Quorn ist ein Nahrungsmittel aus Pilzen.
Oh.
Das enthält wohl relativ viel hochwertiges Eiweiß und ganz viel Ballaststoffe, und man kann das eben nutzen als so ein Fleischersatz, der ja häufig gerne hergenommen wird für die Leute, die eben auf Fleisch doch nicht so ganz verzichten können.
Also so eine Art Beyond Meat-Geschichte
Ja.
auf Pilzbasis.
Auf Pilzbasis, genau.
Ah,
Auch die
spannend.
entsprechende Konsistenz eben zu verursachen. Also das steckt da im Grunde genommen hinter. Und da sind wir bei dem Thema Tofu-Schnitzel, Sojawürstel, vegetarisches Gulasch.
Wo wir dann schon beim Raten sind, jetzt kannst du mal raten, was denkst du ist das Verrückteste, was der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, anstellen kann, wenn es um Fleischersatzprodukte geht?
Mir schwant da sowas, so zu erklären, dass man sie nicht Fleisch nennen darf oder dass man solche Bezeichnungen wie Schnitzel nicht verwenden darf.
Genau, also es geht im Prinzip in die Richtung. Lustige Sache, ich bin da vor kurzem auf diese Sache gestoßen, im Gespräch mit Kollegen, wo es mal wieder um vegane Ernährung ging. Und dann hatte mir eben einer gesagt, ja, übrigens hast du es mitbekommen, da gab es diesen Beschluss vom EuGH, dass Milchprodukte nicht länger Milchersatzprodukte nicht länger mit Milch bezeichnet werden dürfen. Und ich habe vorhin noch mal ein bisschen nachgeschaut. Dieser Entschluss steht schon seit 2017. Also diese Bezeichnung, zum Beispiel Mandelmilch, darf in Deutschland schon seit 2017 nicht verwendet werden. Und sie haben diesen Beschluss jetzt aber erweitert. Also dieser Beschluss betraf übrigens nicht nur Milch, sondern auch Käse und Joghurt und all diese auf Milch basierenden Produkte. Und jetzt haben sie es erweitert, auf dass du nicht mal mehr sagen kannst, vegetarisches Blablabla à la Käse oder was auch immer. Und sämtliche Artikel, die ich dazu gelesen habe, sind gespickt von Kommentaren, die sich alle darüber lustig machen, wie man es denn bitte dann nennen soll. Pflanzenpampf? Löffelmatsch? Also, ich meine, und sie haben ja recht, das ist doch total, das ist so ein bisschen wie diese Gurkenverordnung. Der andere Witz an der Geschichte ist nämlich, dass das Ganze jetzt nochmal ins Rollen gebracht hatte, war, dass die Fleischindustrie natürlich, wer sonst, mit sehr starker Lobbyarbeit geklagt hatte, dass pflanzliche Ersatzprodukte sich nicht länger mit Fleischnamen tarnen. Ich wünschte, ihr könntet Schmücken. Meine Anführungsstriche sehen, nennen dürfen. Also kein Burger, kein Würstchen, kein sonst was. Und die Argumente, die sie vorbringen, sind teilweise so absurd. Also ich weiß immer nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Also so Geschichten wie, ja, das ist verwirrend für den Konsumenten, der könnte das verwechseln. Und dann gibt es aber gleichzeitig Studien, die sagen, dass irgendwie 4% mal aus Versehen das Falsche gekauft haben. Und außerdem ja überall auf diesen Verpackungen immer fett, vegetarisch oder vegan draufsteht. Also wer bitte soll es denn verwechseln? Sämtliche Politiker sagen auch, also die Gefahr liegt wirklich nicht darin, dass die Konsumenten durch den Namen verwirrt sind. Und das Gemeine ist, es ist ja nicht so, als gäbe es nicht wirklich Probleme, also auch gerade bei diesen vegetarischen Ersatzprodukten. Natürlich, denn häufig ist es echt schwer nachzuvollziehen, was da drin ist. Und sich jetzt also über den Namen rumzustreiten, ist sowas von korinthenkackerisch. Also schlimmer geht's echt nicht mehr.
Ja, vielleicht beschäftigen wir uns nochmal mit dem, was tatsächlich drin ist. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass man, wenn man sich fleischlos ernährt, sich schon ein bisschen Gedanken machen muss über seine Ernährung und vielleicht ein bisschen mehr wissen muss, als das macht satt. Dass man weiß, es gibt einen bestimmten Eiweißbedarf. Was ist in Anführungszeichen gesund und ungesund? Wie kann man vielleicht ja, Dinge, die einem durch den Nicht-Fleischkonsum fehlen, ersetzen? Also zum Beispiel heißt es ja oft, wenn man kein Fleisch isst, dann fehlt einem Zink oder Eisen oder Calcium. Und wie kann man das dem Körper zuführen, so dass er da keine Mangelerscheinungen hat?
Also da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also ich weiß, dass da viele Veganer gerade dann doch mit Tabletten oder so arbeiten. Mhm. Wobei ich auch des Öfteren gehört habe, dass es auch ohne geht, dass es sogar ohne geht. Und das habe ich jetzt auch immer öfter gehört. Ich glaube, es liegt zum größten Teil auch daran, dass der mittlerweile der Markt doch auch weiter ist und mehr Zeug anbietet, was er vor 10 Jahren nicht angeboten hat.
Wobei das eigentlich ganz einfach ist, zum Beispiel deinen Eiweißbedarf kannst du decken durch Nüsse, Samen oder Hülsenfrüchte, so wie Linsen oder
also
Erbsen.
Also gerade Hülsenfrüchte sind da super.
Das ist eigentlich ganz easy. Oder Eisen zum Beispiel, auch wieder in Hülsenfrüchten oder in Vollkorngetreide. Ja, das mit dem Spinat, das wissen wir ja mit dem Rechenfehler, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Die Frage ist natürlich auch, wie stark ich mich bei den verschiedenen Spielarten des Vegetarismus einschränken. Also wir hatten es ja vorhin, dass es auch Leute gibt, die eben keine Milchprodukte zu sich nehmen.
Das wiederum können teilweise auch. Ich meine, man darf bei der ganzen Sache zum Beispiel auch nicht vergessen, dass es wirklich viele Leute gibt, die da gesundheitlich wirklich drauf achten müssen. Also Leute, die laktoseintolerant sind und alle möglichen anderen Produkte da vielleicht nicht einfach so vertilgen.
Genau, und umso mehr muss man sich natürlich mit den einzelnen Nährstoffen beschäftigen. Aber zum Beispiel das wichtige Vitamin B12, das ist in Käse drin, zum Beispiel in Emmentaler oder in Camembert. Mm. Wenn ich das jetzt esse als Vegetarier, dann stehe ich schon mal gut da. Esse ich das nicht, muss ich mir tatsächlich andere Alternativen überlegen. Und ich glaube, dann kommt man wirklich in die Nähe dieser Tabletten, die als Nahrungsergänzungsmittel dann eben fungieren. Auch mit durch die Beschäftigung jetzt überhaupt mit diesem Thema wird mir doch immer klarer, was für einen wichtigen Wert manche Lebensmittel haben. Und das war mir vorher nicht so klar. Zum Beispiel Nüsse. Die sind zwar sehr kalorienreich, helfen einem aber doch enorm, seine Ernährung breit gefächert gesund zu gestalten. Walnüsse zum Beispiel sind gut für Omega-3-Fettsäuren oder Rapsöl oder Leinsamen. Und das ist ja eigentlich relativ einfach, das in die tägliche Ernährung zu integrieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Klar. Also wir haben jetzt sozusagen, wenn man das mal so ganz grob aufteilen möchte, das Problem des Überflusses im Sinne von, wir können sozusagen uns alles aussuchen und dann machen wir es halt manchmal nicht vielseitig genug, während die Leute früher Mangelernährung oder Erscheinungen hatten, weil sie quasi gezwungen waren, sich nur auf eine bestimmte Essensressource einzustellen. Weil halt, keine Ahnung, Kartoffelpest, gerade gab es keine Kartoffeln dann.
Ich finde trotzdem generell, du hattest ja schon mal als Jugendliche das Thema angebracht und wolltest da dich vegetarisch ernähren.
Ja, dabei das hat so aber weniger gut funktioniert, weil du damals noch mehr auf dem Trip warst, oh Gott, Kind, dann fehlt dir was und ich habe keinen Bock darauf zu achten, was dir jetzt fehlt und was nicht. Und ich selber war da noch nicht so auf dem Trip, dass ich gesagt habe, gut, mache ich selber. Sondern was ich damals gemacht hatte, war, dass ich geguckt habe, dass ich einmal die Woche Fleisch esse. Also es war wirklich weniger Vegetarismus als reduzierte Fleisch.
Flexitarier halt.
Genau. Mhm. Aber mittlerweile haben wir das sehr viel mehr.
Ja, in den Tagesablauf oder in den Kochablauf auch integriert. Also Spaghetti Carbonara kann man wunderbar so machen, dass man den Speck getrennt macht und dann halt draufstreut.
Ja, ja, klar.
Sodass er zufrieden ist und wir auch zufrieden sind.
Was aber jetzt zum Beispiel für speziell unsere Familie doch bedeutet, dass halt immer mindestens eine Pfanne mehr auf dem Herd steht, weil das muss man schon auch sagen, es ist schon kompliziert für mehrere Personen zu kochen, wenn die da verschiedene Vorlieben haben.
Ja, und eben es nicht nur geht um Fleisch oder nicht Fleisch, sondern auch noch
welches Gemüse,
andere Vorlieben berücksichtigt werden müssen.
Ja.
Und außerdem unter der Woche das Faktum ja auch zählt, dass weder ich noch irgendjemand anders stundenlang in der Küche stehen kann oder will. Sodass auch da eine gewisse Auswahl einfach geschehen muss. Aber also ich würde trotzdem Blick auf fleischlose Kost nach wie vor bei Kindern und bei Schwangeren vorsichtig sein.
Ja, und bei reinen Fleischessern, so wie Katzen. Es gibt nämlich auch veganes Katzenfutter, wo ich mir so dachte, komm Leute, also...
Das ist auch ein Punkt, also das verstehe ich nicht ganz.
Also wenn du nicht deine Katze nicht mit Fleisch ernähren möchtest, dann gottverdammt hast du keine Katze. So einfach ist es, das Tier braucht Fleisch.
Da kann man es tatsächlich auf die Spitze treiben. Und das wird, denke ich, gerade diesen fleischfressenden Tieren wie Hunden und Katzen nicht gerecht, wenn man versucht, da den eigenen Lebensstil ad absolutum zu setzen.
Genau. Ja.
Hast du eigentlich schon mal von Pudding-Vegetariern gehört?
Das klingt nach etwas, was ich gerne wäre. Was ist denn ein Pudding-Vegetarier?
Nein, das glaube ich nicht, dass du das gerne wärst.
Die essen nicht nur Pudding?
Also das sind Leute, Vegetarier eben, die halt auf Fleisch und Fisch in ihrer Ernährung verzichten, aber übermäßig Fertigprodukte konsumieren und unter anderem halt auch Süßigkeiten. Und kannst dir vorstellen,
Pudding? Das ist hier total irreführend.
Ja, das kommt wohl aus Großbritannien, wo Pudding sozusagen der Überbegriff war. Und jetzt sind wir wieder bei dem wirtschaftlichen Aspekt. Für Nahrungsmittel, die halt breiig und einfach waren, aus den immer gleichen Zutaten, in denen eben kein Fleisch enthalten war. Und die halt häufig mit solchen Stoffen wie Zucker hantiert haben, um die Leute satt zu kriegen.
Ja, liebe Leute, das war's mit Fleisch und Fleischersatz und Pudding-Vegetariern in unserer Mutter-Tochter-Welt.
Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir sind gespannt auf euer Feedback. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Panoptikum. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Selbstverständlich könnt ihr uns auch Themen vorschlagen.
Und ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts und generell überall, wo man Podcasts so finden könnte.
Die nächste Episode hört ihr wie gewohnt in 14 Tagen. Bis dahin.
Servus und ciao.
Ciao, ciao.